Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist, und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben. Thema der heutigen Folge: Flucht in den Wahnsinn. Im folgenden Textauszug aus Stalingrad werden russische Zivilisten unter dem Vorwand, sie seien Saboteure, erschossen, während in Wirklichkeit nichts mehr zu essen da ist.
Hans sah, wie Hauptmann Musk unmerklich den Kopf schüttelte und schwieg. Wozu hatte er es überhaupt noch einmal probiert? Was hätte getan werden müssen, war so groß, so unendlich weit entfernt, dass man nicht einmal die Hand danach ausstrecken konnte. Wie sollte man diesen Haufen stumpfsinniger, vom Hunger verblödeter Lanzer zu einer Revolte anstacheln, wegen einem einzigen halbwüchsigen Bauernjungen? Es war lächerlich, in diesem Inferno noch ein Menschenleben retten zu wollen. Eine sinnlose, sentimentale Geste. »Jeder an seinen Platz«, befahl Laske, wobei er Fritz anstarrte. »Auch Sie! Sie werden schießen! Jetzt! Und wenn Sie nur einmal daneben halten, können Sie sich gleich dazustellen.« Laske verließ mit ausgreifenden Schritten den Bannkreis von Wahnsinn und Insubordination und begab sich zurück zu seinem Kommandoplatz. »Ihr habt den Befehl gehört«, sagte Musk. Hans fasste Fritz am Arm. Der ließ sich willenlos an seinen Platz führen. »He, Fritz!« Fritz drehte sich mit tränenverschmiertem Gesicht zu Sascha um, der sehr klein mit ängstlich zitternden Lippen zwischen zwei Feldgendarmen stand. »Hinter mein Haus ist Klappe, vor Apfelbaum. Da unten meine zwei Hasen.« »Danke«, flüsterte Fritz. »Spasiba.« Ein dunkler Fleck bildete sich auf Saschas Hose und er begann heftig zu schluchzen. Fritz' Augen brannten. Ein älterer Feldgendarm ging vorbei. Er sah Fritz an und zuckte müde mit den Schultern. »So ist nun mal die Welt«, schien seine Geste zu sagen, »und wir beide werden sie nicht ändern.« Er ging zu den wartenden Gefangenen und stellte auf Laskes Befehl hin den jungen Fritz gegenüber auf. Laske war zufrieden. Wie immer kurz vor einer Exekution verspürte er prickelnde Lust. Fritz sah auf die kleine Gestalt, die vor seinen Augen zu einem undeutlichen Fleck verschwamm. Ihm wurde schwindlig, er drohte zu stürzen. Hans stützte ihn und schob sich unbemerkt auf seinen Platz. Als Laske sich für einen Moment Musk zuwandte, um ihm die Erlaubnis zum Feuerbefehl zu erteilen. Mehr konnte er nicht für Fritz tun. »Entsichern, durchladen, legt an!« Hans hatte den Jungen im Visier. Er wusste, wenn er daneben schoss, waren er und Fritz dran, und er wollte nicht sterben, weniger als jemals zuvor. Er zwang seine Hände, ruhig zu bleiben, bis kurz die Zähne zusammen. Das kalte Metall des Abzugs klebte an der Haut des Fingers. Der Blick heftete sich auf das verweinte Gesicht seines Opfers, holte es unwirklich nahe heran, und die Kälte in Hans' Magen verwandelte sich in Hass. Hass auf die großen Augen, die abstehenden Ohren, den Revolutionsphrasen murmelnden, zitternden Kindermund, Hass auf das gesamte Bild, das ein stummes Zeugnis entsetzlicher Schuld war, seiner Schuld, einer Schuld, der er nicht entkommen konnte und damit auch nicht mehr entkommen wollte. Heiße Angst durchfuhr ihn angesichts der freudigen Erwartung, das Bild zerplatzen, fallen zu sehen, ausgelöscht. Er hielt den Atem an und mit seinen Lungen legten sich auch sein Blut und sein Gefühl zur Ruhe, bis er sich vollkommen leer fühlte. Er suchte den Druckpunkt. Feuer! Es war wie immer. Er spürte den gleichen Triumph wie im Kampf, die Gewissheit, getroffen zu haben. Dieses Gefühl konnte, durfte nicht sein. Hinter seiner Stirn brachen die Gedanken zusammen. Er starrte nach vorn. Die meisten Russen waren nach hinten in den Graben geschleudert worden, nur bei zweien musste mit den Stiefeln nachgeholfen werden. Auch der Junge war verschwunden. Weg. Ausgelöscht. Ein Feldgendarm stapfte zur Kontrolle durch den Graben und über die Toten. Die Pistole in seiner Hand blieb unbenutzt. Die nächsten Russen wurden vor den Graben geführt. Die Gewehre hoben sich erneut. Die Gesichter der Soldaten zeigten Apathie. »Keine Verzeihung«, flüsterte der Leutnant. »Um Gottes Willen keine Verzeihung. Ich muss es aushalten. Der Tod ist die einzige Gnade. Die einzige.« Er begann zu kichern und presste unter dem drohenden Blick eines Bewachers erschrocken den heißen Lauf seiner Waffe an die Lippen. Es zischte. Der Schmerz brannte ihm Tränen in die Augen, die in ein stoßweises Schluchzen ausarteten. Mit schiefgelegtem Kopf lauschte er seinem Weinen. Weder der Schmerz noch die Tränen schienen zu ihm zu gehören. Mechanisch hob er wieder die Waffe. Musk entdeckte, dass er sich unvorschriftsmäßig an der Exekution beteiligt hatte, und ließ ihn beiseite führen. Während die nächsten Schüsse krachten, ging der Leutnant langsam davon. Seine Schritte waren merkwürdig kurz. Er hatte eine der letzten Schallmauern der Menschlichkeit durchbrochen.
In dieser Szene findet ja ein wahres Wechselbad der Emotionen statt. Warum würdest du sagen, sind die Gefühlsregungen der Charaktere hier so wichtig?
Ja, die Hauptfigur wird ja hier gezwungen, ein unschuldiges Kind zu erschießen, beziehungsweise sie tut es, um nach außen hin einen Freund zu retten. Es ist hier ein Punkt erreicht, wo die Hauptfigur ihre Gefühle nicht mehr aushält, die Situation nicht mehr erträgt, die Schuld auch nicht mehr erträgt und eben eine Umkehrung in sadistische Gefühle stattfindet. Das ist ein Prozess, den man immer wieder bei Soldaten im Krieg beobachten kann. Es wurden zum Beispiel vom britischen Geheimdienst deutsche Kriegsgefangene abgehört und bei den Gesprächen stellte sich also rasch raus, dass doch bei vielen Soldaten nach schon wenigen Wochen Krieg begonnen hat, sich eine Lust am Töten, auch am Töten von unschuldigen Menschen breit zu machen. Also das ist für mich eine der erschreckendsten Erkenntnisse, was Krieg überhaupt betrifft. Und hier an dieser Stelle beginnt der Leutnant, obwohl er kurz drauf ja desertiert und versucht, das Richtige zu tun, beginnt er eben trotzdem in den Wahnsinn zu verfallen, weil die Situation völlig ausweglos ist und weil er mit der Schuld, mit den Schmerzen und auch mit der gesamten Ausweglosigkeit dieser Situation emotional nicht mehr klarkommt. Und das ist was, was man im Krieg sehr häufig beobachten kann, dass durch die Überlastung der Gefühlswelt sich das wie ein Spiegel in eine dunkle Seite verkehrt und sich tatsächlich dann statt Mitfühlen, statt Schuld, sadistische Gefühle breit machen. Eine Lust am Töten, eine Lust am Vernichten, weil man anders die Situation einfach nicht mehr aushält und erträgt.
Dass Emotionen einem Kriegercharakter zum Verhängnis werden, ist ja recht häufig in der Literatur. Wo würdest du hier Parallelen ziehen?
Also wenn man in die Welt der Mythen und Sagen zurückgeht, dann ist es natürlich ganz typisch, dass in der Siegfried-Sage Siegfried im Drachenblut badet, dadurch unverwundbar ist, also einen unverwundbaren Körperpanzer hat. Natürlich optimal für den Krieg, dass es aber eben das Lindenblatt gibt und eine kleine verwundbare Stelle und das ist eben die Stelle der Emotion, dass die übrig bleibt und dass natürlich die prompt ihm dann in dieser kriegerischen Welt zum Verhängnis wird. Das Gleiche finden wir in der griechischen Mythologie mit der Achillesferse. Auch da gibt es den scheinbar perfekten, unverwundbaren Krieger, der letztendlich eben an seiner verwundbaren Ferse scheitert. Das ist ganz interessant und es zeigt, dass es eben doch das Bewusstsein gibt, dass jetzt ein Krieger, der total unverwundbar wäre, der eben keine Achillesferse mehr hat, keine Stelle mit Lindenblatt, dass der eben dann eine Kriegsmaschine wäre, eine seelenlose Kriegsmaschine, wie er uns dann in den Terminator-Figuren begegnet. In den alten mythischen Sagen hat eben auch der scheinbar unverwundbarste Held noch diese Stelle der Emotion, über die er verwundbar ist. Und das ist natürlich was Menschliches.
Der Leutnant Hans von Wetzlar trifft ja letztendlich die mutige Entscheidung zu desertieren. Würdest du sagen, dass er dadurch seine Menschlichkeit zurückbekommt?
Ja, eben nicht, und das ist seine große Tragik, und das ist auch genau die Gegenläufigkeit, die ich ja nicht nur in der Figur angelegt habe, sondern die sich ja da durch die ganze deutsche Geschichte zieht. Der Leutnant trifft die mutige Entscheidung zu desertieren, aber über dieser Entscheidung steht das Menetekel zu spät. Sie kommen eben nicht mehr aus dem Kessel raus und er verfällt eben dann Stück für Stück weiter dem Wahnsinn. Und er verpasst ja auch noch den Zeitpunkt, Selbstmord zu begehen. Und als er es dann irgendwann doch noch tun will, muss er feststellen, dass ihm die Kraft dafür fehlt. Also auch hier die Tragik, das zu spät. Und die Figur steht damit auch für den deutschen Widerstand bis zu einem gewissen Grad, der ja auch zu spät kam und unter anderem auch an diesem zu spät gescheitert ist.
Emotionen sind ja eigentlich das, was uns menschlich macht und als Menschen ausmacht. Ist ein so starkes Zurückschrauben von Gefühlen nicht fast schon animalisch?
Ja, man hat ja nicht umsonst gesagt, dass die Überlebenden im Kessel teilweise dann in tierhafte Zustände verfallen sind. Es war eben so furchtbar, Kälte, Verletzungen, Hunger, Ausweglosigkeit, dass man das mit klarem Verstand oft nicht mehr ertragen konnte. Und dann wurden die Menschen tatsächlich jeder Würde beraubt und ihre Gefühle wurden eben immer mehr zu Affekten und zum reinen Trieb, wo es dann wirklich so weit kam, dass Deutsche auf Deutsche wegen einem Stück Brot geschossen haben. Der große Bogen des Romans ist ja, dass der Leutnant Hans von Wetzlar als junger romantischer Idealist in diesen Krieg zieht und dann ja sehr schnell auf diesen sadistischen SD-Kommandeur trifft, der dann auch eine Partisanin foltern lässt und er sich schwört, dass er nie so runterkommen wird wie dieser Mann. Und am Ende im Kessel von Stalingrad ist er dann eben genauso weit. Und das war für mich immer der große tragische Bogen dieser Geschichte.
Das war Folge 32 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören.